Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Wasserstoff ist das leichteste aller Elemente, aber ein Schwergewicht, wenn es um die Energiewende geht. Denn mit Ökostrom erzeugter Wasserstoff, der besitzt das Potenzial, unsere CO2-Emissionen drastisch zu senken. Deutschland verfolgt dabei hochgesteckte Ziele. Aber ob die realistisch sind, daran gab es Zweifel. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es heute bei uns um Roboter, die sich autonom in der Öffentlichkeit bewegen und dabei auf Bewunderung oder auch auf Ablehnung stoßen. Zunächst aber ein Blick in Richtung Hauptstadt. Die Berliner Journalistin Aya Velasquez, die hat gestern die Protokolle des Covid-19-Krisenstabs am Robert-Koch-Institut ins Netz gestellt. Für die Jahre 2020 bis 2023 und zwar komplett ungeschwärzt. Im Internet wird nun vielfach von Skandalen berichtet, die sich angeblich aus diesen Protokollen ergeben. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth. Volkert, du hast für den Deutschlandfunk intensiv berichtet über die Corona-Pandemie. Deshalb zunächst eine Bitte um eine Einschätzung. Ist das aus deiner Sicht positiv zu bewerten, dass die Protokolle jetzt vollkommen ungeschwärzt vorliegen?
Also im Sinne der Transparenz würde ich sagen, ja. Das Robert-Koch-Institut, das musste ja erst über eine Klage nach dem Informationsfreiheitsgesetz zur Veröffentlichung der Protokolle gezwungen werden. Die waren dann weitgehend geschwärzt, angeblich um personenbezogene Daten und Betriebsgeheimnisse zu schützen. Futter für Verschwörungstheorien. Erst diesen Mai stellte das RKI dann eine weitgehend klare Version aus den Anfangszeit der Pandemie zur Verfügung. Der Rest sollte folgen, Termin unklar. Jetzt ist Aya Velasquez vorangeprescht. Ohne Rücksicht auf den Datenschutz, das ist problematisch, ganz klar. Aber immerhin können sich jetzt alle durch diese 3800 Seiten lesen und sich ein eigenes Bild machen.
Und, bist du schon durch?
Nee, noch nicht, das ist wirklich viel zu viel. Aber die Kritiker, die haben sich bereits einige Stellen rausgepickt und zum Skandal erklärt. Und die habe ich mir angesehen. Für besonderen Wirbel sorgt etwa eine Stelle aus dem November 21. Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn sprach zu der Zeit immer wieder von der Pandemie der Ungeimpften. In den RKI-Protokollen ist nun zu lesen, in den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Gesamtbevölkerung trägt bei. Jetzt wird Spahn eine Lüge vorgeworfen. Fakt ist jedenfalls, im Herbst 21 haben sich bereits Geimpfte immer noch angesteckt und sie haben das Virus auch weiterverbreitet. Aber nach einer Modellrechnung der Humboldt-Universität gingen zu dieser Zeit 3/4 der Infektionen von den Ungeimpften aus. Und das DIVI-Intensivregister meldete kurze Zeit später, Ungeimpfte machen Mehrheit aller Covid-19-Fälle auf Intensivstationen aus. Deutlich mehr als der Anteil an der Bevölkerung. Also ja, es war zu dieser Zeit nicht nur eine Pandemie der Ungeimpften, aber ganz klar verursachten Ungeimpfte deutlich mehr Infektionen und schwerere Verläufe. Spahn wollte die Menschen zur Impfung motivieren, dafür hat er die Daten verkürzt dargestellt, aber in der Tendenz lag er richtig.
Auch Christian Drosten wird erwähnt in den Protokollen und nun wird er im Netz angegangen. Worum geht es denn da genau?
Im Juni 2020 steht da, Herr Drosten hat zwischenzeitlich entschieden, das Papier nicht zu publizieren, da dies dem Regierungshandeln widerspricht. Das klingt erstmal dramatisch. Es ging um ein Strategiepapier zur Testung einer erwarteten zweiten Welle, also nicht um eine wissenschaftliche Publikation. Und hier hat Drosten offenbar aus Rücksicht auf die Politik sich erstmal zurückgehalten, aber nicht lange. Schon eine Woche später erläuterte er seine Vorschläge in der Zeit ganz öffentlich. Also da wird viel aufgebauscht. Die AfD hat heute auf einer Pressekonferenz einen Satz aus dem Januar 2020 zitiert, vom Anfang der Pandemie, als vieles unklar war. Tragen von Mund-Nasen-Schutz für öffentliche Bevölkerung bei asymptomatischen Patienten nicht sinnvoll. Das interpretiert die AfD so, dass dieses Masketragen völlig überflüssig gewesen sei. Aber seit Anfang 2020 hat sich die Datenlage ja weiterentwickelt. Heute steht fest, die Masken haben geholfen, besser durch die Pandemie zu kommen, genauso wie im Übrigen auch die Impfung. Viele der angeblichen Skandale in den Protokollen verpuffen, wenn man den Zusammenhang mit berücksichtigt.
Also in Summe viel Lärm um nichts.
Nee, also es ist sicher auch Problematisches dabei. Ein Zitat aus dem September 21 ist mir besonders aufgefallen. Da hat die Regierung ein bestimmtes Protokoll des RKIs verändert. Eine derartige Einflussnahme seitens des BMG in RKI-Dokumente ist ungewöhnlich, heißt es in den Protokollen. Die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten wird rechtlich geprüft. Und weiter, die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Und das ist wirklich bedenklich, wenn die Politik mit ihren Vorstellungen, damals ging es um ein Testregime, dann wirklich in die technischen Detaildokumente des RKIs reinregiert. Da sollte wirklich die wissenschaftliche Einschätzung und die politische Folgerung strikt getrennt sein. Wie sich das dann weiterentwickelt hat, das lässt sich auf die Schnelle in den Protokollen nicht verfolgen. Und eine Aufarbeitung der Corona-Politik, die ist sicher notwendig. Da werden die öffentlichen Protokolle wertvolle Einblicke liefern. Aber das erfordert eben auch eine umfangreiche Analyse. Das wird dauern. Und wegen jetzt einzelner Sätze Skandal zu rufen, das greift in jedem Fall viel zu kurz.
Vielen Dank, Volkhard Wildermuth, war das zu den RKI-Corona-Protokollen, die eine Journalistin vollkommen ungeschwärzt ins Netz gestellt hat. Können Sie sich noch erinnern an Hitchbot? Hitchbot, das war ein autonomer Roboter, der sich zwar nicht selbstständig bewegen konnte, aber er konnte mit Menschen kommunizieren. Er konnte sie um Hilfe bitten. Er konnte sie bitten, ihn im Auto mitzunehmen, also per Anhalter sozusagen. Ziemlich lange ist das auch gut gegangen. Er ist durch Nordamerika gereist und auch durch Europa. Aber auf seiner vierten Reise dann wurde er so stark zerstört, dass er nicht mehr wiederherzustellen war. Auch in Deutschland wird er forscht, welche grundlegenden Fragen sich ergeben, wenn sich Roboter in der Öffentlichkeit auf den Straßen und Plätzen bewegen, weiß Sven Kästner.
Das sieht richtig cool aus.
An der Uni hätte ich es nicht erwartet.
Verwundert drehen sich Studierende und Mitarbeitende der Otto von Guericke Universität Magdeburg um. Viele zücken ihr Telefon, um die Szene vor der Mensa zu filmen.
Kommt zu uns. Hallo. Er schaut mich an. Er hat Angst.
Ein Roboter auf vier Beinen stapft über den Campus. Seine Form erinnert an einen Hund. Er agiert völlig autonom. Niemand ist zu erkennen, der zu ihm gehört. Mit Kameras und Sensoren orientiert sich der Roboter an einigen QR-Codes an den umliegenden Mauern, erkennt Hindernisse selbstständig und weicht aus. Wissenschaftler Paul Schweidler beobachtet die Reaktion der Passanten.
Eigentlich wollen wir nur diese Begegnung beobachten und noch ein paar Fragen stellen, was die Leute sich dabei denken, was sie fühlen, wenn sie das Gerät sehen.
Der Versuch gehört zum Wissenschaftsprojekt ROKIT. Darin erforschen 10 Institute, Universitäten und Unternehmen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln, wie Roboter im öffentlichen Raum akzeptiert werden. Dahinter steht der Gedanke, dass die autonomen Maschinen künftig nicht nur in Fabrikhallen werkeln, sondern auch viele Aufgaben im öffentlichen Raum übernehmen werden. Vom Säubern der Grünanlagen bis zur Paketauslieferung.
Die große Zielstellung ist es, die Rahmenbedingungen für Roboter im öffentlichen Raum zu erforschen und mitzugestalten. Und mit Rahmenbedingungen meine ich die sozialen, die ethischen, die rechtlichen, die ökonomischen Rahmenbedingungen, alles, was nicht technisch ist, zu überprüfen und möglichst dafür zu sorgen, dass nicht am Ende sich die Welt an die Robotik anpassen muss, sondern dass die Robotik so gestaltet wird, dass sie sich an die Welt anpasst. Das wäre ganz schön.
In Magdeburg reagieren die Passantinnen und Passanten auf dem Campus ganz unterschiedlich.
Ich könnte mir das zum Beispiel gut vorstellen, dass man damit wirklich Umweltdaten oder sowas aufnehmen könnte, ja?
Ich fände es nicht cool, wenn die jetzt hier die ganze Zeit so viele Roboter laufen würden. So.
Kann nützlich sein, kann natürlich auch schädlich sein. Komplett immer drauf an. Für Krisengebiete und so finde ich sowas halt schon sehr nützlich, bevor man da irgendwelche Leute hinschickt.
Ich würde es als unangenehm empfinden, wenn man dadurch selber kontrolliert würde. Also wenn ich jetzt wüsste, der hat eine Kamera und filmt mich, das würde ich nicht nett finden.
Wie dürfen die Roboterbetreiber im öffentlichen Raum gesammelte Daten verwenden? Das ist nur eine von vielen offenen Fragen. Was soll Robotern in der Öffentlichkeit überhaupt erlaubt werden? Wie sollen sie sich gegenüber den Menschen verhalten? Peter Remmers von der Technischen Universität Berlin beschäftigt sich im Projekt mit dem Thema Technikethik.
Der technische Zugang ist eher so, dass man sich so einen Standardmenschen vorstellt. Das ist einfach ein großgewachsener Mann, meistens auch. Es gibt natürlich eine ganze Menge andere Möglichkeiten. Also es gibt natürlich sowieso Frauen und Kinder und Leute mit vielleicht Gehbehinderungen, bestimmten Einschränkungen. Die kann man alle im öffentlichen Raum antreffen, in verschiedensten Konstellationen. Und aus unserer Perspektive ist wichtig, das zu beachten bei der Erforschung der Roboter und auch bei der Weiterentwicklung.
Folgt ein Roboter unbeirrt seinem Weg und setzt darauf, dass die Menschen ausweichen? Oder rückt er selbst zur Seite? Wie schnell soll er sich überhaupt in der Öffentlichkeit bewegen dürfen? Schon die Gestaltung der Maschinen hat einen Einfluss darauf, wie Menschen reagieren, sagt Anna-Maria Mehr, die am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung das Sicherheitsgefühl erforscht.
Ganz klassische Attribute sind zum Beispiel Größe oder Roboterart. Zum Beispiel reagieren Menschen normalerweise auf Roboter, die Räder haben, eher positiv als jetzt auf Roboter, die Beine haben. Das liegt einfach daran, dass Roboter mit Rädern eher etwas sind, an was Menschen schon gewöhnt sind. Dadurch, dass es eben auch Autos gibt, die auf die gleiche Art und Weise funktionieren.
Roboter auf Rädern werden im öffentlichen Raum künftig tatsächlich auch viel häufiger anzutreffen sein als solche auf Beinen. Einfach, weil sie weniger aufwendig konstruiert werden können. Beim Magdeburger Versuch sorgt der hundeähnliche Roboter auf vier Beinen für umso größere Aufmerksamkeit. Franz Fahldiek vom Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung kümmert sich um den technischen Ablauf und ist zufrieden.
Wir hatten mit Interesse gerechnet, das ist auch ein spannender Roboter, aber nicht so viel Interesse. Alle lassen sich auch ziemlich gerne von unseren Mitarbeitern interviewen, habe ich den Eindruck. Also es ist top, was wir heute hier an Daten aufnehmen.
Nach anderthalb Stunden ist allerdings schon Schluss für heute. Der Akku ist erschöpft.
So, und dann sind wir fertig.
Was dürfen Roboter im öffentlichen Raum? Ein Beitrag von Sven Kästner war das. Der Energieträger Wasserstoff soll in Zukunft dabei helfen, unsere Kohlendioxidemissionen drastisch zu reduzieren. Soweit der Plan. Vor einem Monat hat sich aber der Nationale Wasserstoffrat zu Wort gemeldet und das Gremium hat scharfe Kritik geäußert. Es heißt dort in einer Stellungnahme, der Wasserstoffhochlauf in Deutschland stockt und der Standort läuft Gefahr, im internationalen Vergleich den Anschluss zu verlieren. In den vergangenen Tagen hat sich allerdings einiges getan in Sachen Wasserstoff und darüber habe ich gesprochen mit einem Experten aus eben jenem Nationalen Wasserstoffrat, mit Michael Sterner, Professor an der OTH Regensburg. Die Kritik, Herr Sterner, an dem deutschen Kurs in Richtung Wasserstoffwirtschaft, das wird dabei hinterherhinken, steht die heute noch immer so aus Ihrer Sicht?
Also es hat sich im letzten Monat einiges getan. Es sind einige Dominosteine gefallen in die richtige Richtung. Einerseits haben wir jetzt die ersten Auktionen für den Wasserstoffimport erfolgreich abgeschlossen, wo zunächst mal Ammoniak eingekauft wird über das Instrument H2 Global. Dann gestern, ganz frisch, haben die Fernnetzbetreiber ihre Pläne für das Wasserstoffkernnetz veröffentlicht. Das ist jetzt auch endlich da, war lange erwartet, weil genau diese Infrastruktur halt in der Mitte zwischen Erzeugung und Verbrauch essentiell ist. Und heute wird die nationale Importstrategie im Kabinett verabschiedet.
Und nach dieser Importstrategie sollen rund 50-70% des Energieträgers im Jahr 2030 eingeführt werden. Woher soll denn dieser Import Wasserstoff dann stammen?
Also für den Import von Wasserstoff haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten, über die Pipeline oder über Schiffe. Über Pipelines, dazu haben wir im Nationalen Wasserstoffrat auch ein Grundlagenpapier erarbeitet, was ich und mein Kollege Carsten Pinkwart gerade auch veröffentlichen im International Journal of Hydrogen. Da sehen wir halt, der Pipeline-Wasserstoff wird kontinental aus Europa zu uns am besten kommen. Das ist effizient und ausgereift. Wenn wir Richtung Schiffsimporte gehen, dann läuft sich das kurzfristig auf Ammoniak und Methanol hinaus. Das sind beides Energieträger, die wir in der Chemieindustrie, aber auch als Kraftstoff oder Backup für Stromversorgung nutzen können. Und die erste Auktion in diesem Zusammenhang, die jetzt gelaufen ist, mit den Partnerländern, ist auf Ägypten ausgefallen. In Ägypten entstehen jetzt 200 Megawatt neue Windkraftanlagen und 70 Megawatt ein Solarpark, die dann gemeinsam einen Elektrolyseur mit 100 Megawatt füttern, der dann Wasserstoff herstellt und aus diesem Wasserstoff Ammoniak generiert. Und der wird dann ab 2027 in Tausenden von Tonnen importiert über den Hafen von Rotterdam und kann dadurch 10% von unserem Ammoniakbedarf, aus dem man auch Düngemittel und andere Sachen herstellen kann, decken, die halt bisher fossil aus Erdgas gewonnen wurden. Und das ist ein wesentlicher Schritt schon mal in den Wasserstoffhochlauf. Aber ganz wichtig, es geht da immer nicht nur um den reinen Wasserstoff, sondern eben auch um die Derivate, die Folgeprodukte wie Ammoniak, Methanol, die wir dringend brauchen und leichter zu transportieren sind als wieder reine Wasserstoff.
Nun nehmen wir einmal an, der Wasserstoff ist angeliefert. Nun muss er verteilt werden innerhalb von Deutschland. Wir brauchen also ein Leitungsnetz.
Und dazu haben die Netzbetreiber in dieser Woche ja der Bundesregierung einen Plan vorgelegt für das sogenannte Kernnetz. Das sind sozusagen die Autobahnen für die Verteilung des Wasserstoffs. Was genau ist da denn vorgesehen?
Das ist ein zentraler Meilenstein, der jetzt erreicht wird. Die bestehende Gasinfrastruktur kann teilweise umgenutzt werden zum reinen Wasserstoff. Der reine Wasserstoff, muss man wissen, hat nur ein Drittel der Energiedichte volumetrisch gesehen im Vergleich zum Gas. Das heißt also, die Gasspeicher, die wir haben, wenn wir die mit reinem Wasserstoff füllen würden, dann wäre nur ein Drittel bzw. ein Viertel bei 200 Bar des Energieinhalts drin. Damit hätten wir quasi auch nicht den Winter 2022/23 überstanden. Und von daher macht es schon auch Sinn, die Kapazitäten weiter zu erweitern. Aber ja, dieses Bestandsgasnetz ist ein sehr wertvolles Netz, weil es halt über 500.000 Kilometer Leitungen sind. Und jetzt sollen 60% des Wasserstoffkernnetzes sollen alte Gasleitungen sein, die man umstellt. Also das sind bis zu 10.000 Kilometer insgesamt, also 6.000 Kilometer alte Erdgasleitungen umgewidmet zu Wasserstoff. Dafür kommen dann Investitionen von fast 20 Milliarden Euro ins Spiel, die halt auch gemeinschaftlich getragen werden, sage ich mal, vom Staat und von den Netzbetreibern. Und in aller Kürze bis 2027 sollen schon 2100 Kilometer entstehen, also 20% dieses Netzes, sodass wirklich die Infrastruktur da ist für den reinen Wasserstoff, den auch zu verteilen, wenn er denn importiert wird, also vorwiegend halt aus dem europäischen Umfeld. Und auch noch ein Nachsatz zu Ammoniak, den wird man vorwiegend stofflich nutzen, aber da wird auch schon dran gearbeitet, dass man aus dem Ammoniak auch wieder den reinen Wasserstoff zurückgewinnt.
Also Sie sagen, Erdgasleitungen sollen umgewidmet werden zu Wasserstoffleitungen. Wie leicht ist das denn möglich? Wie müssen denn die technisch verändert werden?
Ja, die müssen prinzipiell gar nicht technisch verändert werden. Es ist natürlich aufgrund der anderen physikalischen Eigenschaften notwendig, dass man hier auch im Messwesen, was auch für die Abrechnungen wichtig ist, Veränderungen vornimmt. Auch die Kompressoren, die wurden jetzt zwar alle getestet, aber Sie können sich vorstellen, wenn das Gas halt einfach dünner ist, dann brauche ich mehr Kompressorenenergie, um die Energie auch zu verteilen. Und es ist nicht so, dass wir bei Null anfangen. Es gibt schon zwei Wasserstoffnetze in Deutschland. Die eine halt in der Chemieregion rund um Leuna, also in Sachsen-Anhalt, und die andere in NRW. Und die sind auch ein Teil davon, aber ein großer Teil entwickelt sich halt im Norden, wo wir sehr viel Windstrom auch abregeln, wo wir viel grüne Energie da haben, die man auch in Wasserstoff umwandeln kann, sofern sie nicht direkt gebraucht wird oder abtransportiert werden kann. Und hier gibt es auch die entsprechenden Speichermöglichkeiten. Aber ja, ich bin bei Ihnen. Es ist technisch nicht ganz ohne. Wasserstoff an sich, da reicht im Winter die Entladungsenergie einer Schneeflocke, um Wasserstoff zu zünden. Deswegen habe ich ja auch das Verfahren Power to Gas vorgeschlagen vor 15 Jahren, wo man halt einfach methanisiert und damit halt ein physikalisch gleiches Äquivalent zu Erdgas herstellt, was wesentlich einfacher in der Handhabung ist. Also es ist schon auch eine gewisse Wette auf die Zukunft, dass das alles so läuft, sicherheitstechnisch.
Sagt Michael Sterner, Professor an der OTH Regensburg und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. So, und jetzt müssen Sie ganz genau hinhören. So könnte sich möglicherweise ein T-Rex angehört haben, finde ich, aber es ist tatsächlich ein anderes Tier. Welches, das erfahren Sie jetzt gleich in der ersten Wissenschaftsmeldung des Tages von und mit Friederike Weichner-Seri.
Mit diesem grummelnden Geräusch signalisieren männliche Elefanten ihrer Gruppe, dass die Zeit zum Aufbrechen gekommen ist. Derartige komplexere vokale Kommunikation innerhalb einer Herde war bei Elefanten bislang nur bei weiblichen Tieren bekannt, die enge Familienverbünde führen. Elefantenbullen schließen sich dagegen nur zu lockeren Gruppen zusammen, die sozial scheinbar kaum miteinander interagieren. Das US-amerikanische Forschungsteam geht nun davon aus, dass die männlichen Tiere untereinander stärkere Bindungen haben als bislang angenommen. Laut der Studie im Fachmagazin PeerJ wird das Grummeln von einem gut integrierten, dominanteren Männchen initiiert. Anschließend stimmen alle anderen Tiere ein und die Gruppe bricht auf.
Jeder zehnte Wolf, der in Deutschland tot gefunden wird, wurde illegal erschossen.
Das meldet das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, IZW. Analysen des Mageninhalts zeigen, dass Weidevieh 1,6% der Beute von Wölfen in Deutschland ausmacht. Dieser Anteil ist zwar gering, es müsse aber dennoch nachdrücklicher nach einer Lösung des Konflikts gesucht werden. Seit sich um die Jahrtausendwende erstmals wieder Wölfe in Deutschland angesiedelt haben, untersuchen die Forschenden am IZW fast jeden Todfund in Deutschland. Mittlerweile sind es 1000 Tiere. Die häufigste Ursache für einen unnatürlichen Tod bei Wölfen ist demnach in rund 75% der Fälle eine Kollision im Straßenverkehr.
Schlaganfälle verändern die Epigenetik des Immunsystems.
Schlaganfälle betreffen nicht nur das Gehirn, sondern können auch andere Organe beeinträchtigen. Laut der Studie eines deutschen Teams im Fachmagazin Cell könnte dafür das Immungedächtnis von Zellen verantwortlich sein, die im Knochenmark für die Blutbildung verantwortlich sind. Demnach werden die Gene in den Immunzellen nach einem Schlaganfall teils anders ausgelesen als zuvor. Das verändert die Proteinzusammensetzung. Unter anderem entsteht vermehrt ein Protein, das Entzündungen an den Organen fördern kann. Die manipulierten Immunzellen wandern unter anderem ins Herz und können dort die Pumpfunktion beeinträchtigen.
Männer können wahrscheinlich nicht riechen, wenn Frauen sich in einer fruchtbaren Phase befinden.
Das Experiment eines deutschen Forschungsteams widerlegt damit die verbreitete Annahme, dass Männer den Geruch von fruchtbaren Frauen präferieren. Für die Studie im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B haben knapp 100 Männer im Alter zwischen 19 und 40 Jahren den Geruch von 29 Frauen in unterschiedlichen Phasen ihres Zyklus bewertet. Dabei sollten die Teilnehmenden die Intensität, Gefälligkeit und Attraktivität des Dufts einstufen. Das Forschungsteam konnte dabei keine Korrelation zwischen der wahrgenommenen Attraktivität und Fruchtbarkeit der Frauen nachweisen. Auch eine Analyse der verschiedenen Düfte zeigte keine erkennbaren Unterschiede bei der chemischen Zusammensetzung des weiblichen Körpergeruchs in unterschiedlichen Zyklusphasen.
Komodowarane haben Zähne mit Eisenspitzen.
Die riesigen Echsen leben auf einigen wenigen indonesischen Inseln und ernähren sich von Fleisch. Dafür haben sie lange, gekrümmte Reißzähne, deren Spitzen laut einer Studie im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution mit Eisenmineralien verstärkt sind. Das internationale Forschungsteam schreibt, dass Eisenanteile in den Zähnen bereits von anderen Reptilien bekannt sind. Bei den Komodowaranen konzentriert sich das Eisen an der Zahnspitze und bildet eine scharfe, orangefarbene Kante. Die Forschenden vermuten, die eisenverstärkten Zähne könnten bereits Dinosaurier wie den T-Rex zu erfolgreichen Jägern gemacht haben.
Sternzeit, 24. Juli. Svetlana Savitskaya, die erste Frau im Weltraum. Die zweite Frau im All war die Russin Svetlana Savitskaya. Sie reiste Anfang der 80er Jahre zur Raumstation Salyut 7, 19 Jahre nach dem Raumflug der legendären Valentina Tereshkova. Auch Svetlana Savitskaya vollbrachte eine historische Leistung. Morgen vor 40 Jahren, bei ihrem zweiten Aufenthalt im All, absolvierte sie als erste Frau einen Außeneinsatz, manchmal etwas beschönigend als Weltraumspaziergang bezeichnet. Doch Einsätze außerhalb der Module im freien Weltraum sind anstrengend und gefährlich. Jederzeit kann ein Stück des Weltraummülls die Menschen treffen und töten. Savitskaya hat Metallteile geschnitten und Schweißarbeiten durchgeführt. Später erklärte sie, ihr sei der Sinn der Arbeiten nicht ganz klar gewesen. Es habe die Gefahr bestanden, Löcher in den Schutzanzug oder die Außenwand der Station zu brennen. Doch es ging alles gut. Bis heute ist sie die einzige Kosmonautin, die einen Weltraumspaziergang unternommen hat. Dagegen sind bereits fast 20 NASA-Astronautinnen in den Weltraum ausgestiegen. Überhaupt haben es Frauen im russischen Raumfahrtsystem schwer. Aus den Ländern der früheren Sowjetunion sind nur 7 Kosmonautinnen ins All geflogen. Global gesehen waren von den mehr als 600 Menschen, die ins All gereist sind, nur gut 10% weiblich. Die meisten Astronautinnen gibt es in den USA. Trostloses Schlusslicht ist Deutschland. Die 12 Landsleute, die in die Umlaufbahn gereist sind, waren alle Männer. Ein himmlisches Armutszeugnis.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und außerdem, die Zeit zum Aufbrechen ist gekommen. Oder falls Elefanten zuhören,